was ich euch noch sagen wollte. Der Herr ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden, genau. Er lebt. Er hat das Grab verlassen. Das Grab ist leer. Mega. Er hat den Tod überwunden. Der mühsame, unsagbare Kerl hat er überwunden. Das Tod, er hat gewonnen. Genau. Ah ja, sicher. Ich habe gar nicht gesehen. Selbstverständlich. So hoch wie möglich. Ich versuch's, gell? Wir glauben an den Sieger. Er hat gewonnen. Es ist eine Freudenbotschaft. Es ist wirklich ein wunderbarer Tag, dass wir uns daran erinnern dürfen. Was für eine Freude. Nun ist es ja so, wir haben es schon gehört von Martin in der Einleitung. Wir denken ja eigentlich immer an Karfreitag, oder? Wir feiern diesen Tag, oder feiern, sagen wir, wir begehen diesen Tag. Wir feiern dann aber auch Ostersonntag mit Freude. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn zwischendrin? Wo war Jesus eigentlich in der Zwischenzeit? Was hat er gemacht? Hat er überhaupt etwas gemacht? Und dann, darum geht es mal in einem ersten, kürzeren Teil. Und dann auch noch die zweite Frage, die eigentlich ja noch wichtiger ist. Was passiert denn mit uns, wenn wir gestorben sind? Wenn ein Mensch stirbt, wo ist er eine Minute später? Nun zuerst mal dazu, wo war Jesus zwischen Karfreitag und Ostersonntag? Leider gibt es keinen Detailbericht in der Bibel, wo alles ganz genau beschrieben ist. Wäre noch toll. Aber ich habe so drei Anhaltspunkte, vielleicht gibt es noch mehr, dann könnt ihr mir das gerne sagen anschließend. Aber so drei. Der erste ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber das ist einfach, das gehört auch dazu. Der erste Aufenthaltsort von Jesus, der war im Grab. Oder ist da ganz klar? Es heißt in der Bibel, Josef von Arimathäa legte ihn, also den Leichnam von Jesus, in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Dort lag also der Leichnam von Jesus von Karfreitagnachmittag bis am frühen Ostersonntag. Der war da drin. Und dann wurde dieser Leichnam wieder lebendig. Also der verließ das Grab. Und ich betone das darum, weil liberale Theologen sagen, ja wisst ihr, der Jesus Christus, der ist im Geist auferstanden. Der Leib blieb dort. Er ist jetzt einfach geistig jetzt lebendig geworden. Und ich muss sagen, nein. Und die Bibel sagt, nein. Er ist leibhaftig auferstanden. Es gab keinen Leichnam mehr danach. Das Grab war leer. Aber drei Tage lang lag der Leichnam von Jesus im Grab. Nun, jetzt besteht ja ein Mensch nicht nur aus einem Körper. Also, wenn du das nicht gewusst hast, du bist nicht nur Körper. Du bist auch Seele und Geist. Nicht du hast einen Körper, du bist Körper. Nicht du hast eine Seele, du bist Seele. Nicht du hast einen Geist, du bist Geist. Wir sind alles drei, seine drei Einheit. Und jetzt ist ja die Frage, wo waren dann Geist und Seele in dieser Zeit? Der Leichnam war im Grab und der Rest, wo war der Rest? Das bringt uns zum zweiten Aufenthaltsort. Wir haben am Karfreitag auch gesehen, dass als Jesus am Kreuz hing, war nebenan noch ein Räuber gekreuzigt und der kam zum Glauben, weil er gesehen hat, wie Jesus sich verhalten hat. Und Jesus hat dann zu diesem Mann gesagt, wahrlich, wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist jetzt der zweite Aufenthaltsort von Jesus. Er war zwischen Tod und Auferstehung im Paradies. Und das Paradies ist der Ort, wo Gott wohnt. Dort, wo Gottes Thron ist. Und unsere Kinder haben schon ein paar Mal gefragt, ja, ist das dann weit weg von der Erde? Sieht man das am Himmel? Ist das weiter als die Sonne und so? Oder, und das ist noch schwer zu verstehen, dass das eine andere Dimension ist. Nicht innerhalb vom Universum, sondern außerhalb. Dort, wo Gottes Thron ist. Und da war Jesus, aber ohne Körper. Der lag ja im Grab. Und das bedeutet eben auch dann, von Karfreitag her gesehen, dass die Trennung vom Vater, die er durchleiden musste, dass die mindestens teilweise aufgehoben war. Also der Leib war ja immer noch im Grab, aber auf den Körper, auf die Seele und den Geist bezogen, war die Trennung aufgehoben. Die Sünde war weg, war abgetragen. Und dann kommen wir noch zu einem dritten Ort, wo Jesus sich aufhielt. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen speziell, aber ja, es ist einfach so, meine ich zumindest. Nämlich der dritte Ort ist das Totenreich. Und ich gehe vielleicht noch mal kurz zurück. Es wird auch Hades genannt im Neuen Testament. Hades, im Alten Testament wird das Gleiche mit Sheol bezeichnet. ist einfach auf Deutsch Totenreich. Und jetzt lese ich mit euch einen Text, der ein bisschen speziell ist. Ihr werdet es sehen. 1. Petrus 3, Vers 18 bis 20. Da steht, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, an Karfreitag, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem, also im Geist, ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Nämlich den Geistern, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Geduld Gottes in den Tagen Noahs, also vor der Sintflut, abwartete, während die Arche gebaut wurde. Merkt ihr, das habe ich schon gesagt, gell? Ein bisschen speziell, oder? Aber es ist die Bibel. Und jetzt muss ich sagen, es ist auch nicht ganz eindeutig von der Auslegung her, wie man das verstehen muss. Es gibt Ausleger, die verstehen es so, dass der Text meint, dass das gedacht ist, Jesus habe zur Zeit von Noah durch die Verkündigung von Noah gepredigt. Es gibt ein paar, die das so sagen. Ich halte es auf eine andere Art und es hat auch einige, fast auch die Mehrzahl der Ausleger, die sagen, Petrus zeigt hier, dass Jesus nach seinem Tod durch seinen Geist, weil sein Leib war im Grab, aber durch seinen Geist hat er den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und das waren die Verstorbenen, die im Totenreich, also im Gefängnis, auf das Endgericht gewartet haben. Und zwar handelte sie sich um die Menschen, die halt eben vor der Sintflut gelebt haben. Nun ist dabei noch wichtig zu sagen, dieses Wort für Predigen, das ist hier, muss man übersetzen, mit als Herold eine Botschaft proklamieren. Also früher sind so die Herolde gekommen in die Dörfer und haben gesagt, König sowieso sagt, alle müssen sich eintragen in den Geburtsregistern. Und da gab es kein Wenn und Aber, da musste man das machen. Da war das einfach so. Oder man könnte es auch sagen, etwas verkündigen, was feststeht. Also Jesus hat hier nicht das Evangelium verkündigt. Es war kein Angebot der Erlösung. Denn die Bibel sagte ganz klar in Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das heißt also, hier hat Jesus eine Botschaft proklamiert, nicht das Evangelium. Nun, was er genau gesagt hat, wissen wir nicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er seinen Sieg proklamiert hat, seinen Sieg über Satan, über den Tod. Und in dieser Zeit hat er dann gerade noch was gemacht, nämlich er hat die Schlüssel des Todes geholt. In Offenbarung 1, Vers 18 sagt Jesus dem Apostel Johannes, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also er hat die Schlüssel des Todes. Jesus ist also dorthin gegangen, nach seinem Tod, wo die Verdammten waren, die das Heil abgelehnt haben, und er hat den Schlüssel des Todes geholt. Und von jetzt an ist er der Herr über das Totenreich. Ist eigentlich schon noch speziell, oder? Er ist dorthin gegangen, wo ich eigentlich hätte hingehen müssen. Und ist jetzt der Herr davon. Nun, das sind einfach ein paar Hinweise. Offenbar will die Bibel nicht, dass wir eine ganz detaillierte und lückenlose und genaue Abhandlung davon haben, was er ganz genau gemacht hat. Aber das sind drei Anhaltspunkte, wo er war und was er getan hat. Aber eigentlich ist es ja sowieso viel entscheidender, die Frage, was passiert denn mit uns, wenn wir sterben? Oder wo gehen wir hin? Wo geht ein Mensch hin, eine Minute nachdem er tot ist? Nun, wir haben ja gesehen schon, dass der Mensch eine Dreieinheit ist, von Seele, Geist und Leib. Und wenn der Körper stirbt, wenn der Mensch stirbt, dann legen wir den toten Körper ins Grab. Und was passiert mit Seele und Geist? Nun, Jesus erzählte einmal eine Geschichte von einem Bettler namens Lazarus. War ein armer Mann und von einem reichen Mann. Und diese Geschichte, die kann uns schon auch Hinweise geben. Ich lese da mal ein paar Verse aus Lukas 16, Vers 22 und 23. Hier steht, es geschah aber, dass der Arme, eben dieser Bettler, starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er dem Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also wir sehen bis hierher mal, beide kommen in den Hades, das Totenreich, beide. Der Bettler kommt an einen schönen Ort und der Reiche leidet Qualen. Und beide sind bei Bewusstsein, also auch ohne Körper. Es ist also kein Schlafzustand, sondern dieser Zustand wird ganz bewusst wahrgenommen. Und dann heißt es weiter, und er, der Reiche, rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können. Noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Schon eine spezielle Geschichte. Aber wir sehen hier, es gibt im Totenreich, im Hades, gibt zwei Teile. Es gibt einen schönen Teil und einen Leidensteil. Und diese beiden sind durch eine große Kluft getrennt, die man nicht überwinden kann. Und jetzt ist ganz wichtig, das, was Jesus hier sagt, das hat Gültigkeit bis zu seinem Tod. Also eigentlich ist das noch alttestamentlich. Alttestamentlich. Und beide, also die Menschengruppen, die in beiden Bereichen sind, die warten auf die Auferstehung in beiden Teilen. Mit Jesus hat das jetzt aber geändert. Es ist nämlich ganz speziell, dass Jesus nicht mehr vom Hades, nicht mehr den Hades lehrt, sondern er braucht ein anderes Wort, ein neues Wort, das heißt Gehenna. Und dieses Wort, das ist ein Wort, das würde ich eigentlich lieber auf Griechisch bleiben, aber ich muss es jetzt doch auch sagen, weil es ist nicht so, das, was wir gerne hören, aber die Bibel übersetzt es mit Hölle. Also Jesus spricht eigentlich dann von der Hölle. Hades ist also für die Menschen, die zur Zeit des Alten Testaments lebten, oder allenfalls auch für diejenigen, die nie etwas von Jesus gehört haben. In der Zeit ab Jesus aber gibt es diesen neuen Ort, wo Menschen, die Jesus abgelehnt haben, hingehen, eben diese Gehenna. Nun, gute Übersetzungen, die machen einen Unterschied zwischen Hades und Gehenna, oder eben Totenreich und Hölle. Das ist nicht das Gleiche. Und ich weiß, es ist kein angenehmes Thema. Aber wenn ich jetzt von dem spreche, was nach dem Leben kommt, muss ich das auch sagen. Und die Bibel sagt es auch ganz klar. Es ist interessant, dass eben auch Jesus von dem gesprochen hat. Und zwar an ziemlich prominenter Stelle. Er hat ganz klar gesagt, es gibt eine Hölle. Und er hat es nicht gesagt, um Angst zu machen, um irgendwie zu drohen, und so, sondern um zu warnen. Und das, so sehe ich es eigentlich auch. Nun, und was ist jetzt mit den gläubig Verstorbenen im Neuen Testament? Für sie heißt es, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies. Und Paulus sagt es so, ich habe Lust abzuscheiden, also zu sterben und bei Christus zu sein. Denn das ist weit besser. Und das ist für Paulus sonnenklar. Sterben und zack, bei Christus sein. Das ist gerade das Nächste, was passiert. Also für mich, wenn ich sterbe, wenn ich meine Augen zum letzten Mal schließe auf dieser Erde, dann öffne ich sie eine Sekunde später im Himmel und werde Gott Jesus sehen. Werde Gott bei ihm sein. Und das ist viel besser, als auf dieser Erde zu leben, in dieser gefallenen Welt. Das ist vieles Bessere eigentlich. Und für Gläubige ist der Tod eigentlich ein Durchgang, eine Türe an einen wunderschönen Ort. In eine wunderbare Welt, den schönsten Ort, den es gibt. Und wenn wir jetzt darauf zugehen, auf diesen Tod, durch diese Türe zugehen, dann ist das ja enorm bedrohlich. Es ist echt, ich habe schon Menschen begleitet in Sterben, ich habe meinen toten Vater vor mir liegen sehen, meine Großmutter im Todeskampf, und es ist so irgendwie ganz speziell. Also eine Bedrohung. Es ist so unaufhaltsam und also nicht mehr rückgängig machbar. Und das ist gar nicht etwas, was wir da locker, also ich zumindest nehme das gar nicht locker, es ist eher etwas Schweres. Aber wenn man dann durch ist, ist es für Gläubige ein Nachhausekommen. Dann bist du zu Hause. Und dann ist das die Erfüllung deiner Sehnsüchte. Von einer Sekunde auf die anderen wirst du nie mehr negative Gefühle haben. Nicht mal das Kleinste. Nicht mehr im Ansatz. Keine Sehnsüchte mehr. keine unerfüllten Wünsche. Du wüsstest dir gar nicht, was du noch wünschen könntest. Vielleicht fast ein bisschen langweilig. Du bist gefüllt bis oben hin mit Freude und das verjagt einem wahrscheinlich fast. Und dann werden die Gläubigen mit ihrer Seele und ihrem Geist bei Jesus sein. Der Körper liegt immer noch im Grab. Tot. In dem Moment noch. Nun, was tun denn die Gläubigen dann? Was machen wir dann? Ich meine, auf der Wolke sitzen und Harfe spielen geht ja nicht. Wir haben ja keinen Körper. Ist sowieso die Frage, wie das dann ist. Aber das ist jetzt noch eine andere Phase. Nun, die Bibel gibt auch hier einen Anhaltspunkt. Und zwar hat Jesus ja vor seinem Sterben hat er sogenannte Abschiedsreden gehalten zu seinen Jüngern. So Johannes 14 bis Johannes 17, diese drei, vier Kapitel, hat er ihnen ja, Dinge gesagt. Und da drin kommt ein Gebet vor, das er zum Vater im Himmel gebetet hat. Und das ist jetzt interessant, im Johannes 17, Vers 24 heißt es, er sagt hier, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, also seine Jünger, auch bei mir sein, wo ich bin, eben wo ich dann bald sein werde im Himmel nach dem Tod. Und jetzt, warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Oder damit mit dem Ziel, dass sie meine Herrlichkeit anschauen. Und ich glaube, dass wir in dieser Phase vor allem damit beschäftigt sein werden, die Herrlichkeit Gottes und die unendliche Schönheit Gottes zu betrachten und uns daran satt zu sehen und nochmal schauen, nochmal staunen. Vielleicht bist du schon einmal vor einem überwältigenden Bergmassiv gestanden oder vor einem gewaltigen Wasserfall oder sahst einen Korallenriff in seinen Farben leuchten und es hat dir den Atem verschlagen. Aber das war alles nur Geschöpf. Im Himmel sehen wir den Schöpfer. Und der Schöpfer ist unendlich. Und darum werden wir eine Ewigkeit brauchen, Gott anzuschauen. Das bedeutet, nach 1000 Jahren, nach 100.000 Jahren, bist du immer noch nicht fertig, Gott anzuschauen und zu staunen. Der ist ewig. Das ist krass, du hast ihn nie ganz gesehen. Du findest immer wieder Neues, Schönes und noch tiefer. Und es haut dich immer wieder neu aus den Socken. Ich muss euch sagen, ich freue mich darauf. Ich freue mich und manchmal sage ich mir das auch ganz bewusst vom Verstand her. Ich freue mich, nicht vom Gefühl. Und manchmal kommt das Gefühl dann auch hinterher. Hey, es wird so schön. Und sagt ja nicht einmal, ich habe es euch nicht gesagt. Und wenn ihr mich nicht mehr anschaut im Himmel, dann bin ich nicht böse, weil wir haben ja alle denselben Blick. Also das wird wunderbar. Und das ist mir eine Hilfe. Wenn es mir mies geht mal oder wenn ich so bedrückt bin, dann erinnere ich mich daran und sage, Jesus, ja, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf die Zeit im Himmel. Und dann wird das Bedrückende weg sein. Und es wird vielleicht kein Thema mehr sein. Und ich möchte euch da auch Mut machen. Denkt daran. Paulus hat gewusst, wie schön es ist. Darum hat er ja gesagt, ich habe Lust zu sterben und abzuscheiden und bei Jesus zu sein. Es ist so schön. Eigentlich wäre es besser, jetzt gerade tot umfallen und bei Jesus sein. Das wäre eigentlich die beste Variante. Aber ja, okay. Wir haben auch noch Verpflichtungen und Kinder und Frauen und so und überhaupt. Das Leben ist ja nicht unschön. Aber ich rede jetzt nur vom Vergleich oder zum Himmel. Aber ich möchte euch schon Mut machen, lasst den Himmel in eure Gedanken hinein. Lasst ihn rein. Dankt doch auch immer wieder mal für den Himmel. Auch vielleicht nicht aus Gefühlen heraus, aber wenn da keine Gefühle sind, man kann ja trotzdem Danke sagen. Und betet doch auch, dass Gott euch Emotionen schenkt, eine Vorfreude. Und ich möchte euch auch ermutigen, redet mit anderen über den Himmel. Hey, das ist doch unser Ziel, oder nicht? Da wollen wir hin. Ich meine, überall in dieser Welt redet man von Zielen. Und man denkt daran, meine, die irgendwie sind es im Playoff da, Eishockey, oder? Die wollen den nächsten Match gewinnen und die denken daran, an den Sieg und nachher an die nächste Runde und an den Playoff-Kübel und so. Und denken wir doch an den Himmel, an unser Ziel. Reden wir in den Hauskreisen darüber, immer wieder mal. Oder an Teamsitzungen. Oder einfach so bei Kaffee. Das ist unser Ziel, das ist wichtig. Da liegt ganz viel Kraft und Ansporn, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ja, auch schon. Es ist noch wichtig, auch vielleicht falsche Vorstellungen klären. Ich habe auch schon im Gespräch, es ist schon länger her, habe mir mal jemand jemand gefragt, oder sogar mein Sohn hat schon gefragt, kann man da Fußball spielen? Und ich weiß natürlich nicht, aber ich weiß ganz klar, es wird wahrscheinlich gar kein Thema mehr sein, weil es ist viel zu wenig interessant im Himmel. Also wenn jetzt Fußball so interessant ist, wird es im Himmel so interessant sein, weil viel anderes viel interessanter ist. Oder jemand hat mich gefragt, oder hat gesagt, ich möchte lieber zuerst noch heiraten und Kinder haben, bevor ich in den Himmel komme. Das kann ich verstehen, irdisch, aber hey, wenn du den Himmel erkennen würdest und wenn man dort wäre, das ist so schön. Da ist nicht mal die schönste Liebesgeschichte, ist noch irgendwie so annähernd noch nett. Also einfach reden wir drüber und freuen wir uns. Also die erste Zeit im Himmel wird geprägt sein vom Schauen und Staunen über Gottes Pracht und seine Schönheit. Und die Bibel sagt, dass es eines Tages eine sogenannte Entrückung geben wird der Gläubigen. Also es gibt eine generelle Auferstehung, dass alle Toten werden auferstehen, aber die Gläubigen werden vorher auferstehen und dann in den Himmel genommen, dem sagt man eben entrückt. Und dann werden die Gläubigen wieder einen Körper bekommen, erst dann. Und dann wird eigentlich Seele, Geist und Leib wieder eine Dreieinheit sein. Dann ist eigentlich erst die Erlösung ganz abgeschlossen. Dann ist auch erst der Leib erlöst. Und dann werden wir Jesus dienen, mit dem neuen Leib. Dann werden wir Jesus dienen. Und dieser neue Leib ist ein sogenannter Herrlichkeitskörper. Superman lässt grüßen, aber dann in echt Superwoman. Und mit diesem Leib wird man nie mehr müde. Man kennt keine Schwäche. Und man wird auch nicht älter. Mit diesem Leib ist Dienen dann wie eine riesige Freude. Ist auch jetzt schon oft auch schön, aber manchmal ist es auch mühsam. Aber dann wird es nur noch schön sein. Nun, an gewissen Stellen spricht die Bibel ja von den verstorbenen Gläubigen als Entschlafene. Zum Beispiel im 1. Thessalonicher 4, Vers 15 heißt es, die Entschlafenen. Jetzt kann man sich auch fragen, ja gut, was ist denn jetzt eigentlich wahr? Ist jetzt Entschlafen wahr oder wird man dann die Herrlichkeit Gottes schauen? Was ist denn jetzt wahr? Nun, ja, wie muss man das deuten? Das Entschlafene, das bezieht sich auf den Leib, der tot im Grab liegt und wartet auf die Auferstehung. Aber darum stimmt beides eben. Also, wir haben gesehen, bis vor der Auferstehung von Jesus kamen also alle Toten in den Hades. Die Gläubigen in den paradiesischen Teil, der arme Lazarus, und die Ungläubigen in den Leidensteil. Seit Jesus gilt, wer das Evangelium gehört hat, aber abgelehnt hat, der kommt nach seinem Tod in die sogenannte Gehenna, eben in Hölle. Wer es angenommen hat, kommt sofort in den Himmel. Und alle warten dann an diesen Bereichen auf die Auferstehung. Nun zeigt die Bibel auch, dass es in Zukunft ein letztes Endgericht geben wird. Es wird ja heute auch manchmal als jüngstes Gericht bezeichnet. Und dann werden, spätestens dann werden alle Verstorbenen auferstehen. Und jetzt nach diesem Endgericht, erst dann werden alle Menschen definitiv und für immer platziert. Nämlich so, dass die Ungläubigen im sogenannten Feuersee platziert werden und die Gläubigen im neuen Himmel und der neuen Erde. Die Bibel sagt, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das Besondere daran ist, dass das dann beisammen ist. Jetzt ist ja Erde und Himmel, wo Gott ist und wir sind, ist getrennt. Ziemlich intensiv. Aber dann ist es beisammen und Gott selber wird in der Mitte der Gläubigen wohnen. Und jetzt noch wegen diesem Feuersee, das wird so bezeichnet in der Offenbarung, es könnte sein, dass dieser Feuersee und die Gehenna dasselbe ist. Das wird nicht erklärt, das weiß ich nicht. Das könnte sein. Aber der Hades wird dann leer sein, weil sind alle auferstanden. Und das heißt auch in Offenbarung, dass der Hades in den Feuersee geworfen wird. Nun, wenn man das so hört, dann könnte man ja auch sagen, ja gut, aber wie kann das ein Gott der Liebe sein? Ich meine, wo ist da das, die frohe Botschaft? Dass Gott zulässt, dass Menschen oder sogar verursacht, dass Menschen so leiden müssen. Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, denn Gott will nicht, dass nur ein Mensch so leiden muss. Das ist ihm ein absoluter Gräuel. Es ist schrecklich für Gott. Das will er nicht. Er will uns retten. Und darum ist er ja an Karfreitag auch gestorben. Kannst du mal Schalter retten? Er ist am Karfreitag gestorben und an Ostersonntag auferstanden, damit er uns eben retten kann. Und darum hat er auch gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Ja, dass wir eben nicht diesen schrecklichen Weg gehen müssen. Das ist vollbracht. Und so kann er jetzt jedem Menschen helfen. Jedem, der zu ihm kommt. Jedem kann er helfen. Aber wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen unsere Schuld, das, was uns von Gott trennt, bringen und er nimmt es weg. Und wir müssen ihn einladen in unser Leben und dann bekommen wir ein neues Leben mit einer neuen Stellung vor Gott. Und mit dieser neuen Stellung können wir vor Gott bestehen. Also wir sehen, wie wir in diesem Leben zu Jesus stehen, hat eigentlich eine unwahrscheinlich große Auswirkung auf unsere Ewigkeit. Den Notausgang hat er geschaffen, aber durchgehen müssen wir selber. Nun, die Auferstehung von Jesus an Ostern bringt uns noch etwas. Und geht es nicht mehr mit Schalter? Ah, jetzt geht es ja. Wunderbar, sagt doch etwas. Also noch etwas, nämlich, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Die Auferstehung sagt, wir sind nur auf der Durchreise. Dieses neue Leben ist nicht für unsere Welt gedacht, für die neue Welt gedacht. Das neue Leben ist nicht für diese Welt gedacht, so muss ich sagen. Das sehen wir auch bei Jesus, er ist auferstanden und nach 40 Tagen ist er dann in den Himmel gefahren. Nur 40 Tage war er noch da. Also das ist nicht die Heimat, die wir hier suchen sollten. Wir sind auf der Durchreise. Für verfolgte Christen ist das nicht nur klar, dass es so ist, sondern es ist für sie ein Antrieb. Es ist eine Hilfe. Und sie sehnen sich danach, dass diese Erdenzeit abläuft und fertig ist. Darum leben sie auch für die Zeit danach. Bei uns ist es eigentlich gerade umgekehrt. Wir klammern uns enorm an diese Zeit. Wir westliche Christen, wir sind umgeben von Wohlstand. Und es ist keine Kritik, es ist einfach so. Und wir leben oft auch, das ist vielleicht schon ein bisschen eine Kritik, wir leben oft auch so ein bisschen für die Annehmlichkeiten des Lebens, für den Wohlstand, für die Sicherheit, für irdische Freuden, die uns irgendwo das gewisse Etwas geben sollen. Und diese Dinge sind an sich nicht schlecht oder falsch. Es ist nur dann falsch, wenn wir dafür leben und wenn es uns zu wichtig wird. Aber wir stehen schon in einer schwierigen Zeit, denn die Gesellschaft wimmelt von Dingen, die uns den Kopf verdrehen will, die uns auf das Diesseitige locken will, statt auf das Jenseitige. Denken wir an die Werbung, an Film, Musik, das öffentliche Leben. Es ist wirklich enorm, was da alles uns ziehen will. Und wisst ihr, genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns zur Gemeinde halten und dass wir treu die Anlässe besuchen, zum Beispiel Gottesdienste und auch andere Anlässe, weil hier, nur hier, also die Gemeinde Jesu, allgemein gesagt, in der Gemeinde Jesu, dort ist der Ort, wo wir uns wieder ausrichten auf das Entscheidende. Dort werden wir wieder neu bewusst, dass wir uns auf das Ewige ausrichten müssen und dass nur das Bestand hat und dass wir dafür leben. Jesus war nur 3 Tage im Grab. Freitag, Samstag, Sonntag. Also im jüdischen Denken ist der angebrochene Tag ein Tag und darum sind es 3 Tage. Und im Vergleich zu einem Leben vielleicht von 80 Jahren ist das ja extrem wenig, 3 Tage. Und genauso ist es ja auch unser irdisches Leben im Vergleich mit der Ewigkeit ist auch ganz wenig. Darum hinterfragen wir uns doch, wo sind wir zu stark auf das Irdische fixiert? Wo bist du zu stark auf das diesseitig ausgerichtet. Wo müssten wir ein bisschen korrigieren? Es würde sich lohnen, definitiv, es würde sich lohnen. Ostern steht für das neue Leben, das auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Und das soll uns ein ganz starker Antrieb sein. Das will uns ein Antrieb sein, denn Jesus ist auferstanden. Amen. Ich möchte noch beten.